Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 12 bis 15 der Sure 19, Mariam.
Ya Yahya, خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
Gott hatte Zacharias, der alt geworden und dessen Frau unfruchtbar war, einen Sohn geschenkt. Jahja, bzw. Johannes, wie er im deutschsprachigen Raum genannt wird. Johannes aber wurde mit der göttlichen Prophetschaft betraut und versehen mit hoher Klugheit und Erkenntnis. Doch nicht nur das zeichnete ihn aus, sondern noch einiges andere. Doch hören Sie selber. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und Gott wies Jahja Johannes an. O Jahja, nimm nun voller Kraft und Festigkeit das Buch Gottes an dich. Und wir betrauten ihn mit der Prophetschaft und gaben ihm Verstand, Klugheit und Erkennen schon im Kindesalter. Und schenkten ihm von uns Erbarmen und Freundlichkeit für seine Mitmenschen und ein reines Herz und Reinheit in Tun und Lassen. Voller Tugend und Ehrfurcht vor Gott war er, voller Güte und Freundlichkeit Vater und Mutter gegenüber. Ohne Hochmut, Dünkel und Widersetzlichkeit. Salam, Heil und Frieden, war mit ihm am Tag, da er geboren ward, am Tag, da er starb und am Tage, da er auferstehen wird.
Gottes des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 20. Januar 2022, gleich dem 30. D 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Treffen mit dem Angehörigen von Märtyrer Soleimani. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi in Moskau. Iran für strategische Beziehungen zu Russland. JCPOA. Iran und G4+1 setzen diplomatische Bemühungen in Wien fort. Zerstörung palästinensischer Häuser durch Israel ist ethnische Säuberung. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi in Moskau. Iran für strategische Beziehungen zu Russland. Laut dem iranischen Präsidenten gibt es keine Beschränkung für den Ausbau der Beziehungen zu Russland. Ebrahim Raisi wies am Mittwoch bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin in Moskau auf die einflussreiche Rolle Irans und Russlands bei der Lösung der Krisen in der Region und Welt hin und sah das gemeinsame Verständnis beider Länder in regionalen und internationalen Fragen als eine Grundlage für gemeinsame Zusammenarbeit an. Die Beziehungen zwischen Iran und Russland seien auf dem Weg der strategischen Beziehungen, fügte Raisi hinzu. Der iranische Präsident beschrieb zudem maximale Interaktion mit benachbarten und verbündeten Ländern als eine Priorität der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran. Die Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland werde zum Wirtschaftswachstum führen und die Sicherheit in der Region und der Welt erhöhen, so Präsident Raisi. Er sprach sich auch für den Ausbau der Zusammenarbeit Irans mit unabhängigen Regierungen abgesehen von internationalen Entwicklungen aus und sagte, die Bekämpfung des Terrorismus und des organisierten Drogenhandels sei ein Schwerpunkt der gemeinsamen Zusammenarbeit. Raisi bezeichnete ferner die Grenzen im Kaukasus sowie die nationale und geopolitische Souveränität der Region als unveränderbar und forderte größere Zusammenarbeit zur wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Die Präsenz der NATO-Kräfte im Kaukasus und in Zentralasien, unter welchem Vorwand auch immer, bedrohe die gemeinsamen Interessen unabhängiger Staaten, erklärte der iranische Präsident. JCPOA Iran und G4+1 setzen diplomatische Bemühungen in Wien fort. Hochrangige Vertreter Irans und der 5 Mitglieder des Abkommens von 2015 setzen ihre diplomatischen Bemühungen in der österreichischen Hauptstadt Wien fort, um die Probleme zu lösen, die die Wiederbelebung des Abkommens behindern, das aufgrund des einseitigen Ausstiegs der USA in eine Krise geriet. Laut IRNA wurden bei den Gesprächen Fortschritte erzielt. Und die Verhandlungsführer Irans und der 5 verbleibenden Unterzeichner des Abkommens, das offiziell als gemeinsamer umfassender Aktionsplan JCPOA bekannt ist, haben einige der Probleme gelöst. Während die 8. Runde der Wiener Gespräche fortgesetzt wird, hat Irans Verhandlungsführer Ali Borelikani am Mittwoch bilaterale und multilaterale Treffen mit Delegierten der G4+1 Ländergruppe abgehalten. In getrennten Treffen diskutierten die Chefunterhändler aus Iran und den drei europäischen Unterzeichnerstaaten des JCPOA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland, sowie Russland und China mögliche Wege, um die Aufhebung aller von den Vereinigten Staaten gegen Teheran verhängten Sanktionen zu erreichen, die Washington nach seinem einseitigen Ausstieg aus dem Atomabkommen im Jahr 2018 erneut verhängte. Borelikani traf sich auch mit Enrique Mora, dem stellvertretenden Außenpolitikchef der Europäischen Union und Leiter der gemeinsamen JCPOA-Kommission, der jüngst Russland besucht und Gespräche mit den Amtsträgern des Landes über verschiedene Themen geführt hat, darunter die Wiener Verhandlungen. Zerstörung palästinensischer Häuser durch Israel ist ethnische Säuberung. Der palästinensische Premierminister Mohammad Shatayyah und die Arabische Liga haben die Zerstörung palästinensischer Häuser und Gebäude durch das israelische Regime als ethnische Säuberung verurteilt. Am Mittwoch riss ein israelischer Maschinenbagger unter dem strengen Schutz israelischer Soldaten das Eigentum des Palästinensers Mahmoud Salhieh im besetzten Viertel Ost al-Quds von Sheikh Jarrah ab und vertrieb seine gesamte Familie von über einem Dutzend, hauptsächlich Kindern. Lokale Quellen sagten, eine große Anzahl von Polizeikräften habe das Haus gestürmt und zwei Aktivisten und sechs Personen aus der 18-köpfigen Familie Salhieh, darunter Mahmoud, festgenommen. Sie griffen die anderen Familienmitglieder an, darunter seine 9-jährige Tochter und ihre Tante. Die Familie sagte, dass die israelischen Streitkräfte bei der Razzia die Stromversorgung des Hauses unterbrochen und begonnen hätten, Tränengas abzufeuern, um allen, die sich zu versperren. Dieses Verbrechen ist Teil der israelischen Politik der Verfolgung, des Rassismus und der ethnischen Säuberung gegen indigene Landbesitzer zugunsten der Siedler, sagte Shatayyah später am Tag in einer Erklärung und forderte die Vereinten Nationen auf, einzugreifen, um dieser Politik ein Ende zu setzen, berichtete Palästinas offizielle Nachrichtenagentur Wafa. Auch das palästinensische Außenministerium prangerte in einer separaten Erklärung den Abriss an und bezeichnete ihn als ethnische Säuberung mit dem Ziel, die palästinensischen Bewohner der Stadt zu zwingen, sie zu verlassen, um dort eine jüdische Mehrheit zu schaffen. Separat am Mittwoch und als Reaktion auf den Abriss verurteilte Said Abu Ali, der Repräsentant für Palästina-Angelegenheiten der Arabischen Liga, seinerseits, was in Sheikh Jarrah passiert war, als Kriegsverbrechen und ethnische Säuberung. Er betonte, dass seine solche Politik darauf abziele, die Palästinenser zu zwingen, ihr Heimatland zu verlassen, indem es ihnen erschwert werde, dort zu leben. Das Beharren der saudischen Koalition auf Massaker verschlimmert Jemen-Konflikt. Der Sprecher der Houthi-Ansarullah-Bewegung im Jemen gab an, das Beharren der von Saudi-Arabien geführten Koalition auf Massaker am jemenitischen Volk verschärfe den Konflikt in dem vom Krieg heimgesuchten Land. Mohammed Abdus Salam, der auch Chefunterhändler der Ansarullah-Bewegung ist, sagte am Mittwoch in einem Tweet, das Beharren der Aggressionskoalition auf brutalen Massakern beendet den Konflikt nicht, sondern verschärft ihn. Er betonte, dass der Jemen das Recht habe, sich für die Verbrechen der von Saudi-Arabien geführten Aggressoren zu rächen. Eine Nation, die jahrelang Aggressionen und Blockaden ausgesetzt ist, hat das volle Recht, die Opfer mit allen legitimen Mitteln zu rächen, fügte er hinzu. Abdus Salam merkte an, dass das jemenitische Volk weiterhin die Operationen seiner Streitkräfte unterstützen wird. Seine Äußerungen kommen zu einer Zeit, in der die von Saudi-Arabien geführte Kriegskoalition ihre Luftangriffe gegen mehrere Gebiete im Jemen nach den entscheidenden Vergeltungsangriffen der jemenitischen Armee auf den Boden der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, stark intensivierte. Die jemenitische Armee startete am Montag eine Operation tief im Inneren der VAE als Vergeltung für ihre Rolle im von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen das verarmte Land. Maduro wird bald Damaskus besuchen, Venezuela bereit zum Wiederaufbau Syriens beizutragen. Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro gab an, er werde Syrien bald besuchen, um den Sieg von Damaskus über den Terrorismus zu feiern, und rückte die Bereitschaft seines Landes aus, zum Wiederaufbau des arabischen Landes beizutragen. Laut der offiziellen syrischen Nachrichtenagentur Sana'a kündigte Maduro am Dienstag an, dass er Syrien bald einen Besuch abstatten werde, um mit dem syrischen Volk und seiner Führung die Atmosphäre des Friedens und der Stabilität zu feiern, die nach dem Kampf der Regierung von Damaskus gegen terroristische Gruppen in den letzten Jahren wiederhergestellt wurde. Während einer Zeremonie, bei der dem syrischen Botschafter in Caracas, Khalil Bitar, der Orden von Francisco de Miranda erster Klasse für das Ende seiner Mission verliehen wurde, sagte Maduro, die Medaille spiegele die Freundschaft und gegenseitige Bewunderung zwischen den Völkern Venezuelas und Syriens wider, die gegen den Imperialismus seien und nach Frieden und gemeinsamen Wirtschaftswachstum schrieben. Er brachte auch seine Bewunderung für die Geschichte Syriens und den Heldenmut seiner Bevölkerung zum Ausdruck. Wir preisen den Mut von Herrn Präsident Bashar al-Assad und begrüßen seine heroische Haltung, da er eine historische Leistung gegen die terroristische amerikanische Aggression und ihre Komplizen in der Welt geführt und dank der Hilfe seiner Verbündeten wie Russland, China, Iran und anderen anti-imperialistischen Nationen und mit moralischer und spiritueller Unterstützung aus Venezuela den Sieg errungen hat, fügte er hinzu. Er schlug auch vor, in Damaskus eine Ausstellung für Wirtschaft und Investitionen unter Beteiligung venezuelanischer Geschäftsleute zu veranstalten, um zum Wiederaufbau Syriens beizutragen, und befahl dem venezuelanischen Außenminister, eine solche Messe vorzubereiten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran gibt es zurzeit einen Schneeschauer, bei Temperaturen um 0 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 7 Grad, Mashhad 0 Grad, Isfahan 2 Grad, Shiraz 1 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Nima Masihan mit dem Titel Dast Haye Alude. Das heißt, beschmutzte Hände.
مثل یه پروانه ببین اسیر مشت بستم از این همه پرس زدم کوچه به کوچه خستم کسی اسیر ناباوریم تو خواب خالی جنون یکس خاکستریم یه
یاریاری شدی. خستگی توی برای من که غریب جاده ها آخرین همدم خونگی توی از رو گل برگ گلای کاغذی عشقامو با دست آدونه بچی منو تو آینه ها شستشو بده تو چشم حادثه عشقو ببین مثل یه پروانه ببین زیر مشت بستم از این همه پرس زدم کوچه به کوچه خستم.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Es geht weiter um die Entstehungsgeschichte des iranischen Kulturraumes. Liebe Hörerfreunde, Sie haben beim letzten Mal über die Ausdehnung des iranischen Kulturraumes nach dem Bekenntnis seiner Bevölkerung zum Islam und über den Beginn der Herrschaft der türkischstämmigen Ghaznaviden und danach der Seldschuken erfahren. Die Ghaznaviden und Seldschuken sind völlig unabhängig von ihrer ethnischen Abstammung wie iranische Herrscher vorgegangen. Einige von ihnen haben sogar ihren Stammbaum gefälscht, um sich künstlich eine iranische Herkunft zuzulegen. Die seldschukischen Türken, die frisch zum Islam übergetreten waren, haben schließlich die Ghaznaviden gestürzt und begannen, über die iranische Hochebene zu herrschen. Viele Iraner, die vorher den Posten eines Wesirs, Sekretärs oder eines Verwalters innehatten, blieben in ihrem Amt. Die Seldschuken zogen das monarchistische iranische System einer Stammesregierung vor und wehrten die Angriffe und Raubzüge von ihnen ethnisch verwandten Stämmen auf die Siedlungsgebiete ab. Um Sicherheit gegenüber diesen Angriffen und Plünderungen herzustellen, aber auch um weitere Gebiete zu erobern, fassten sie den Entschluss, in Richtung Kleinasien und die Gebiete zu marschieren, die in der Hand des christlichen Oströmischen Reiches lagen. Die Eroberungszüge der islamischen Welt und der Dschihad verlagerten sich von den Grenzen Transoxaniens nach Kleinasien und Indien. Die meisten türkischsprachigen Völker in Transoxanien und in Asien standen inzwischen an der Spitze der Muslime. Die seldschukischen Oghuz-Türken gewannen zunehmend mehr Gebiete, die unter Kontrolle des Römischen Reiches gestanden hatten, so dass die Römer nur noch über Konstantinopel und Umgebung herrschten. Nachdem die Seldschuken und ihre Nachfolger, die Anushtegiten, Choresm-Schahan, gestürzt waren, gründeten besagte türkischsprachige Stämme in Kleinasien einen unabhängigen Staat namens Sultanat der Rum-Seldschuken. Die Rum-Seldschuken waren wie die Seldschuken Irans vom Einfluss der iranischen Kultur geprägt. Am Hofe wurde Farsi gesprochen. Die Sultane der Rum-Seldschuken legten sich sogar persische Namen zu, wie Ala-Eddin Kairobat. Ab dem 11. Jahrhundert nach Christus gingen alle Regenten, die iranischstämmig waren, zugrunde und es waren türkischstämmige, die im Lande herrschten. Das blieb so, bis die Pahlavi-Dynastie im 20. Jahrhundert begann. Seit den Seldschuken herrschten von Indien bis Kleinasien türkischstämmige Befehlshaber. Aber in dieser Zeit der Herrschaft der türkischstämmigen, die fast ein Jahrtausend andauerte, waren es stets die iranischstämmigen, die die Angelegenheiten der Verwaltung und Finanzen der Religion, Wissenschaft und Literatur in der Hand hatten. Zwar gab es nach den Seldschuken kein großes Imperium mehr in der islamisch-iranischen Welt, dafür aber kleine Reiche wie die Mamluk-Sultanate, das Reich der Ilkhane, das Mongolreich auf dem indischen Subkontinent und das Reich der Rum-Seldschuken. Es waren Türkischstämmige, die in diesen Reichen die Macht besaßen, aber sie hatten die persische Sprache und die Kultur der Iraner übernommen. Die Rum-Seldschuken gingen bei der Förderung der iranischen Kultur und der Farsi-Sprache sogar so weit, dass sie die Wahrzeichen aus dem antiken Iran, nämlich Löwe und Sonne, als offizielles Herrschaftsemblem wählten. Zum ersten Mal in der Geschichte Irans und der iranischen Kultur wurde die Farsi-Sprache in allen von den türkischstämmigen beherrschten Gebiete, von Indien bis nach Kleinasien, als offizielle Sprache und als Sprache am Herrscherhof und für den Kontakt zu anderen Ländern benutzt. Infolgedessen hat sich die iranische Kultur zum ersten Mal mittels einer iranischen Sprache überall auf der zivilisierten Welt derartig verbreitet, wie es in der langen Geschichte Irans vorher nie vorgekommen war. Selbst zur Zeit der Achämeniden, der Arsakiden und der Sassaniden, in der arische und iranische Dynastien über die Hälfte der damaligen Welt herrschten, hatte die Sprache Altpersisch und das Pahlavi keine solche Verbreitung gefunden. Die Geschichte Irans beweist, dass jemand seine Kultur vorherrschen lassen und kulturelle Übereinstimmungen erzielen kann, ohne militärisch vorzugehen. Der iranischen Kultur wurde durch die Kriegszüge der iranisierten Türken der Weg nach Osten und West geöffnet. Die Persönlichkeiten, welche iranische Kultur schufen, sind nach den Eroberungszügen der Türken in die verschiedenen Teile der muslimischen Welt gezogen und mit Ausnahme von den inneren Teilen Chinas sowie Afrika und Europa waren sie allerorts auf der Welt, wo die Beziehungen nach außen gepflegt wurden und ein Kunst-, Wissens- und Handelsaustausch stattfand, als Träger der iranischen Kultur aktiv präsent. Ibn Battuta, der bekannte Historiker und Weltreisende des 14. Jahrhunderts nach Christus, ist mehr als Marco Polo herumgereist. In den meisten Städten, die er auf seiner Reise besuchte, begegnete er Iranern und stellte fest, dass fast alle wichtigen Ämter in ihrer Hand lagen und die meisten Persönlichkeiten im Bereich der Kultur Iraner waren. Ein Blick auf den Reisebericht von Ibn Battuta macht offensichtlich, dass es kaum einen Fleck in der damaligen Welt gab, wo nicht ein iranischer Geschäftsmann, Rechtsgelehrter, Seefahrer, Sekretär, Politiker, Mystiker oder Sufi effektiv aktiv war. Diese Iraner trugen arabische Namen, aber diesen wurden die Namen ihres Geburtsortes angehängt und dadurch wurde ihre Herkunft offensichtlich. Es besteht kein Zweifel daran, dass zu jener Zeit die Iraner, ob sie aus Isfahan stammten oder in Samarkand oder Khorezm oder Tabaristan am Kaspischen Meer geboren waren, an den meisten Orten in der islamischen Welt des 14. Jahrhunderts zugegen waren und wichtige Positionen besaßen. Vom 10. bis zum 17. Jahrhundert nach Christus waren die Iraner in einigen afrikanischen Ländern aktiv präsent, unter anderem in Kenia, Abessinien, Zentralafrika und Sansibar und haben dort die iranische Kultur verbreitet. Zum Beispiel zeugen in Sansibar eine Moschee und Badehäuser im persischen Baustil davon. Die Mongolen begannen im 13. Jahrhundert ihre Angriffe auf Iran. Anfangs ging es ihnen nur um Raubzüge und Zerstörung der Kultur. Sie richteten Blutbäder an und brachten die erbeuteten Güter in die Mongolei. Vor den Mongolen hatten alle fremden Angreifer vorgehabt, im Iran zu bleiben, und sie haben bald nach der Eroberung Irans die iranische Kultur übernommen. Aber die erste Phase des Mongolenreiches brachte der iranischen Kultur und den Iranern keine fruchtbaren Folgen. Vielmehr erlitten die materiellen und kulturellen Ressourcen einen verheerenden Schlag. Die zweite Herrscherphase der Mongolen im Iran setzte ein, als Hülegü Khan, ein Enkel des Genghis Khan, erneut mit seinen Truppen einmarschierte. Dieses Mal blieben die Mongolen im Iran. Und dieses Mal haben iranische Positionsträger von Anfang an mit ihnen zusammengearbeitet, konnten hohe Ämter übernehmen und sogar bis zu einem Minister der mongolischen Ilkhane aufsteigen. Ein Beispiel liefern Mitglieder der Jovani-Familie. In dieser Epoche gelangten die Iraner und die iranische Kultur durch die Mongolen auf chinesischen Boden. Die Familie der Jovani und Khaja Rashid ad-Din Fadlullah genossen eine hohe Stellung am Hofe der Ilkhane im Iran und sie iranisierten die Mongolen mit der Zeit, sogar unter Einsatz ihres Lebens. Die iranischen Wesire und Sekretäre an der Seite der chinesischen Staatsdiener haben in dem vom Mongolenführer Kublai Khan eroberten Gebiete in China die iranische Kultur verbreitet. Laut historischer Belege waren es die Iraner, die den Islam als erste nach China brachten und die das Neupersische in China verbreiteten. Der Franzose Professor Schäfer ist der Überzeugung, dass die meisten Muslime in China von Iranern abstammen, die vor dem Mongolenreich auf eigenen Wunsch und während des Mongolenreiches zwangsweise dort ansiedelten. Marco Polo verweist auch in seinem Reisebericht darauf, dass eine große Zahl von iranischen Gelehrten, Sekretären und Offizieren in China lebten und verschiedene Gegenden in diesem Land persische Bezeichnungen trugen. Zur Ausdehnung des iranischen Kulturraumes haben, abgesehen von den militärischen Eroberungen der jeweiligen Herrscher, auch die iranische Gnostik und der iranische Sufismus beigetragen. Die spirituelle Wanderung der Gnostiker war immer mit langen Reisen zu ihren Zentren und ihren Lehrmeistern überall in der islamischen Welt verbunden. Durch diese spirituelle und körperliche Mobilität der iranischen Sufis wurde ihre Erkenntnis und iranische Kultur übertragen. Viele große Mystiker und Gnostiker aus dem Iran waren in einem Winkel des damaligen Irans geboren und an einem anderen Ort verstorben. Die Verbreitung des Islams auf dem indischen Subkontinent war nicht nur auf die militärischen Macht von Sultanen wie Mahmud und Timur Lenk zurückzuführen, vielmehr waren es vor allen Dingen die muslimischen Sufis und Sufi-Lehrmeister aus Iran. Ihnen gelang es mit ihrem spirituellen Einfluss und ihrer beeindruckenden Rede, die Inder für den Islam zu gewinnen. Ebenso wenig sind viele der iranischen Gelehrten und Religionsgelehrten in ihrem Heimatort verblieben, sondern an Orte umgesiedelt, wo die Bedingungen günstig für ihre Tätigkeit waren und die als Zentrum für Wissenschaft und Literatur galten. Beispiele liefern Tabari und Farabi, Al-Farabius oder auch Ibn Sina, Avicenna, die weit entfernt von ihrem Geburtsort beigesetzt wurden.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Sina Sarlaik mit dem Titel Bigone, auf Deutsch Fremde.
خاکسترم را با تو ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر باید تو را از یاد میخوایی
خاکسترم را باد بود. ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد بود. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد. ای همیشه دورتر از هر کسی مغرورتر، باید تو را از یاد برد. ای غم دوران من، آتش زدی بر جان من، خاکسترم را باد برد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Treffen mit den Angehörigen von Märtyrer Soleimani. Weiterhin guten Empfang. Ayatollah Khamenei traf sich anlässlich des 2. Jahrestages des Märtyrertodes von Qasem Soleimani mit dessen Hinterbliebenen und den Mitgliedern des Ausschusses für die Zeremonien zum Gedenken an diesen Märtyrer. Als der Feind General Soleimani zum Märtyrer machte, wusste er nicht, dass dieses Blutzeugnis in Wahrheit nicht seine Ausschaltung bedeutet. Mit den Worten des Oberhauptes der Islamischen Revolution verwandelte sich vielmehr dieser Vorfall in ein Ereignis von rationaler und islamisch-internationaler Bedeutung, und es entstand eine Schule namens Soleimani-Schule, über die Welt gerne mehr erfahren will. Ayatollah Khamenei sieht in dieser Schule zwei Eigenschaften vereint: Wahrhaftigkeit, also Sidr, und ausschließlich auf Gott gerichtete Motivierung und Gotthingabe, also Ikhlas. Ayatollah Khamenei sagt, diese beiden Wörter charakterisieren in Wahrheit die Soleimani-Schule. Sidr ist genau das, was in dem heiligen Vers gemeint ist, wo es heißt: Unter den Gläubigen gibt es Männer, die das wahrgemacht haben, wozu sie sich Allah gegenüber verpflichteten. Und Ikhlas ist genau das, dem wir in mehreren Koranversen begegnen, darunter dem folgenden Vers: Sag, mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Mit den Worten des Revolutionsoberhauptes hat Soleimani im wahrsten Sinne des Wortes aufrichtig gehandelt. Er sagt: Ich habe aus der Nähe gesehen, wie er gelebt hat. Ob zur Zeit der heiligen Verteidigung oder danach oder bis zu seiner Verantwortung in den Rutzkräften. Er hat bei den Rutzkräften die Mühen des Kampfes für die Ideale auf sich genommen. Das ist es, was aufrichtig bedeutet. Ayatollah Khamenei fügte hinzu: Es ist zu sehen, dass in den vergangenen 2 Jahren der Name Soleimanis und die Erinnerung an ihn sich weiter in der islamischen Welt ausgebreitet hat und die Erinnerung an ihn immer weiter wächst. Er war wirklich Sinnbild für Sidr, für Wahrhaftigkeit. Soleimani zeichnete sich ebenso durch seine Unermüdlichkeit aus. Ayatollah Khamenei sagte hierüber: Manchmal reiste er in ein anderes Land, kehrte bald wieder zurück und schickte uns einen Bericht. Beim Lesen dieses Berichtes habe ich mich gewundert, welches große Pensum er in diesen wenigen Tagen seines Aufenthaltes geschafft hatte. Ich habe von einigen dieser Berichten eine Kopie behalten und darauf notiert, dass ich sie aufbewahre, damit es später gesehen wird. Damit deutlich wird, wie viel dieser Mann geleistet hat. Ayatollah Khamenei fügte hinzu: Soleimani ist mit Leib und Seele dem Islam und der Revolution treu geblieben. Er ist dem Bündnis, das er mit Gott und dem Imam geschlossen hat, treu geblieben. Er ist der Pflicht, die er gegenüber der iranischen Nation und gegenüber der islamischen Gemeinschaft hatte, ganz präzise im Handeln und mit seinem ganzen Sein treu geblieben. Das Oberhaupt der islamischen Revolution sagte weiter über Soleimani: Er stand der Nation am nächsten. Woran ist das zu sehen? Es ist an seinem letzten Geleit zu sehen. Wo haben wir solche Mengen in den langen Jahren nach der Revolution, die eine Ära großer Versammlungen sind, erlebt wie bei dem letzten Geleit für Soleimani, an dem zig Millionen Menschen teilnahmen? Wer waren die Teilnehmer? Sie waren doch das Volk. Er stand also der Nation näher als alle anderen. Und auch der islamischen Gemeinschaft stand er näher als alle anderen. Dies wegen seiner unermüdlichen Anstrengungen. Er war unermüdlich tätig und er war mutig. Es war keine alltägliche Tätigkeit. Sie erforderte Mut und Kühnheit. Gestützt auf Vernunft, Mut vereint mit Vernunft. Beide in einem bewundernswerten Grade. Dank der Vernunft und Überlegung besaß er die richtige Kenntnis vom Feind und kannte auch dessen Instrumentarium. Es war nicht so, dass Soleimani die Möglichkeiten des Feindes nicht kannte, die dieser einsetzen und mit denen er einen Schlag versetzen konnte. Soleimani war vollkommen darüber im Bilde, aber dennoch betrat er absolut mutig und stark den Schauplatz. Er fürchtete sich nicht vor dem Feind und entschied aufgrund von Planung und Überlegung, wie vorzugehen war. Immer mehr wird in der islamischen Welt des Märtyrers Soleimani gedacht und auch dies zeigt, dass er in der islamischen Welt ebenso eine Persönlichkeit darstellt, die der Gemeinschaft der Muslime näher stand als andere. Darüber, dass Soleimani aufrichtig für Gott handelte, sagte Ayatollah Khamenei weiter: Woran ist diese ausschließlich auf Gott ausgerichtete Motivation zu erkennen? Sie ist daran zu erkennen, dass es ihm in keiner Weise darum ging, aufzufallen. Er mied es, ins Rampenlicht zu geraten. Und was ist nun geschehen, dass alle Welt auf ihn blickt und ihn sieht? Er handelte immer Gott zuliebe. Er hat nie jemandem etwas vorgemacht oder etwas Leeres behauptet. Die erste Belohnung in dieser Welt, die Gott der Höchste Habene für diese Aufrichtigkeit bescherte, war dieses letzte Geleit, an dem zig Millionen Menschen teilnahmen. Erst recht wird er im Jenseits belohnt werden. Die diesseitige Belohnung von Märtyrer Soleimani war, dass überall sein Name genannt und über seine Größe gesprochen wurde. In diesen 2 Jahren war sein Name 100.000 Male aus dem Munde der Menschen zu hören oder floss aus ihrer Feder. Und dieses Jahr gedenkt die Bevölkerung von sich aus seiner, und das ist, wie gesagt, die Folge dessen, dass dieser liebe Mensch in der Absicht handelte, ausschließlich Gott zu dienen und Ikhlas besaß. Es sind nun 2 Jahre seit dem Märtyrertod von Qasem Soleimani, diesem großartigen General des Islams, vergangen. Und in dieser Zeit ist er zu einem Helden und einem Vorbild für die junge Generation der islamischen Welt und in der Region geworden. Er ist Sinnbild für Hoffnung und Selbstvertrauen, für Kühnheit und das Geheimnis der Standhaftigkeit und des Sieges. Das Oberhaupt der islamischen Revolution hat immer auf den Punkt aufmerksam gemacht, dass Gott jemanden ehrt, der sich für die Sache Gottes einsetzt. Im Gegensatz zum Feind, der geschwächt und erniedrigt wird. Ayatollah Khamenei sagte über den Zustand der Feinde: Seht nur, wie es denen ergeht. Seht die Lage der USA. Sie sind auf jene Weise aus Afghanistan geflüchtet und im Irak sind sie gezwungen, vorzutäuschen, dass sie das Land verlassen. Die USA sind gezwungen zu sagen: Ab jetzt sind wir nur noch Militärberater. Sie sind gezwungen zu erklären, dass sie im Irak nicht mehr militärisch präsent sein wollen und können. Betrachtet heute Jemen, die antiimperialistische Strömung und den Widerstand in der Region. Seht euch den Libanon an. Seit 2 Jahren handelt er mit mehr Schwung und energischer und hoffnungsvoller. Auch in Syrien sind die USA stecken geblieben. Auch dort haben sie keinerlei Zukunftsperspektiven mehr. Das ist dem Segen des verflossenen Blutes dieses geschätzten Mannes. Der Segen des zu Unrecht verschütteten Blutes. Der Revolutionsführer führte ein Beispiel für den liebevollen Umgang von Märtyrer Soleimani mit den Kindern von Märtyrern an und fügte dann hinzu: Dieser geschätzte Märtyrer mit dieser gefühlvollen Haltung gegenüber den Hinterbliebenen der Märtyrer war jedoch gegenüber den Verbrechern und Unheilstiftern im In- und Ausland so konsequent und entschlossen und hart, dass es dem Feind die Kampfmoral raubte, wenn sie von seinem Aufenthalt in der Region erfuhren. Da sein Name weltweit ein Begriff geworden ist und überall seiner gedacht wird, sahen sich die arroganten Mächte gezwungen, etwas zu unternehmen, um im Cyberraum dem Ruf von Soleimani zu schaden. Ayatollah Khamenei sagte: Die arroganten Mächte fürchten sich sogar vor seinem Namen und vor der Erinnerung an ihn. Schaut euch nur im Cyberraum an, wie sie mit seinem Namen umgehen. Dies ist eine weitere List. Es ist eine zusätzliche Herausforderung für uns und diejenigen, die Verantwortung für den virtuellen Raum des Landes innehaben, damit sie erkennen, was zu tun ist, damit der Feind nicht beliebig agieren kann. Nun, der jetzige virtuelle Raum der Welt ist ja dem Walten der arroganten Mächte unterworfen. Ayatollah Khamenei sagte abschließend: Soleimani wird bleiben und bis in alle Ewigkeit leben. Diejenigen, die ihn zum Märtyrer machten, Trump und Leute wie er, werden in der Mülltonne der Geschichte landen und darin vergessen werden. Aber Soleimani lebt bis in die Ewigkeit. Letzteres gilt für den Märtyrer, aber die Feinde werden verschwinden. Allerdings werden sie verschwinden, nachdem sie, so Gott will, ihre diesseitige Strafe erhalten haben. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.